Okay, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute hier stehen zu können und freue mich, dass wir heute weiter vorankommen können in unserer Themenreihe zum 1. Timotheusbrief, Leben im Hause Gottes. Und wir werden uns heute mit dem Abschnitt Kapitel 3, die Verse 8 bis 13 beschäftigen, wo wir heute sehen werden, was das Amt des Diakons wäre oder das Amt des Dieners. Und ich bin gerade sehr fasziniert, wie Gott alles vorbereitet, weil dieser gesamte Gottesdienst scheint ja unter dem Thema Dienen zu stehen. Also wir hatten schon den Kurs, den Einanderkurs, den wir hier anbieten, wo wir lernen, praktisch unserem Nächsten, unserem Gegenüber demütig gegenüberzustehen, ihm zu dienen. Der Immi war hier vorne und hat Bücher vorgestellt, die uns dabei helfen. Und wir hatten ja hier auch einen ganz praktischen Beitrag. Der Andreas hat einfach meine Sachen mit hier vorgenommen und hat sie mir schon hingelegt, obwohl ich ihn nicht darum gebeten habe. Er sollte eigentlich die Predigt halten. Und genau. Deshalb, das heutige Thema ist die Berufung zum Dienen. Und ich möchte einfach mit einem Beispiel beginnen, was wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form kennt. Vielleicht jetzt nicht aus näherer Vergangenheit, aber vielleicht auch von gestern Abend. Auf jeden Fall ist es was, was unser Thema heute oder zumindest einen Teil davon recht gut verdeutlicht. Und zwar, stellt euch vor, meine Lebenswelt ist immer meine Familie. Also ein Kinderzimmer. Es sieht aus wie Kraut und Rüben, Spielzeug auf dem Boden. Am besten so, dass man keinen Fuß mehr irgendwo hinsetzen kann. Oder für manche, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, ist es einfach nicht sehr ordentlich. Und die natürliche Reaktion der Eltern auf solch einen Zustand ist, Sohn oder Tochter, räum dein Zimmer doch bitte auf. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber meistens entsteht dann so ein kleines Wortgefecht. Es werden Sachen gesagt wie, wieso, ich habe doch nichts aufgetragen, das sind doch überhaupt nicht meine Sachen. Ich war das nicht, das war meine Schwester. Soll die doch aufräumen? Und ich habe doch überhaupt keine Zeit, ja, und keine Lust. Und meistens gipfelt es in, ich muss aufs Klo. Ich weiß, es ist ein sehr spezielles Beispiel, aber ich finde, es zeigt ganz gut unsere Beziehung zum Dienen. Und darum soll es ja auch heute Morgen gehen, nämlich unsere manchmal gestörte Beziehung zum Dienen. Aber wie komme ich denn überhaupt auf allgemein Dienen, wenn doch heute eigentlich das Thema Diakone ist? Klar. Diakone dienen, aber hey, ich bin kein Diakon, ihr seid zum Großteil keine Diakone. Was geht es uns dann an? Viel, denn allein schon das Wort Diakon ist die Antwort. Diakon kommt ziemlich häufig in der Bibel vor. Wir lesen es nur anders, denn das griechische Wort Diakonos bedeutet, ihr könnt es euch denken, Diener. Ganz simpel und einfach. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, zum Beispiel im 1. Petrus 4, Vers 10, da steht, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Dann ist hier keiner herausgenommen. Der Satz steht, dient einander, jeder, also alle, nicht nur die Diakone, ich und du, wir alle. Und es wird heute vielleicht ein bisschen herausfordernd sein für euch als Zuhörer, denn natürlich werde ich das Wort Diakone häufiger benutzen, wie sie beschaffen sein sollen, was ihren Charakter ausmacht. Aber ich meine damit nicht nur Diakone oder solche, die es werden wollen. Ich meine eigentlich jeden von uns. Dienen, wenn man es im Duden nachschlägt, kann mehrere Bedeutungen haben. Zum einen, in abhängiger Stellung bestimmte Pflichten erfüllen, bestimmte Arbeiten verrichten. Zum anderen, sich einer Sache oder Person freiwillig unterordnen und für sie wirken, im Sinne für etwas oder jemanden eintreten. Entweder jemanden behilflich sein oder gebraucht, benutzt, für etwas verwendet werden. Es ist schon irgendwie spannend, wie viele verschiedene Bedeutungen da Dienen erhält. In unserem Beispiel, und ich denke, es ist allgemein die häufigste Auffassung von Dienen, muss ich etwas tun, was ein anderer nicht getan hat. Muss ich etwas tun, was mir persönlich eigentlich überhaupt nicht hilft? Mir sagt jemand, was ich zu tun habe, ich bin nicht selbstbestimmt, soll was tun, was mir keinen Spaß macht. und wofür ich im Endeffekt eigentlich auch nichts bekomme. Dadurch ist Dienen irgendwie unpopulär. Dienen ist Dienst und Dienst ist Pflicht und Pflicht ist irgendwie Unterdrückung. Und Dienen ist in der Regel auch nicht unsere Grundhaltung und wenn wir es so sagen wollen, nicht unsere Gesinnung. Jeder wird im Beispiel oben sagen, na klar, der Sohn muss aufräumen, ja, es wird ihm ja gesagt. Und es ist kein großer Akt, es braucht vielleicht nicht viel Mühe. Wir haben vielleicht so den Satz im Kopf, der soll sich mal nicht so haben. Aber das sagen wir so leicht. Versetzen wir uns einfach mal in die Position des Sohnes und wie es in seinem Herzen aussieht. Dazu werde ich jetzt nicht so viel sagen. Überlegt einfach, wie es in eurem Herzen aussehen würde. Und selbst wenn der Sohn dann aufräumt, wir wissen ja nicht, das ist ja ein Beispiel mit offenem Ende, würde es wahrscheinlich eher mit einem Zähneknirschen sein. Und kann man das dienen nennen? Vielleicht, aber eher dieses erste, dieses erzwungene Dienen, das hat so einen faden Beigeschmack. Und darum soll es mir überhaupt nicht gehen. Ich möchte nicht, dass alle nachher rausrennen und sagen, oh Mann, der hat gesagt, ein Christ ist ein Diener und ich muss jetzt irgendwas tun. Mir geht es darum, dass wir unsere Gesinnung anschauen und vielleicht unsere demütige Haltung, wenn wir sie denn haben. Jesus selbst gibt uns ein Beispiel dafür, wie wahres Dienen aussieht. Als er im Johannesevangelium Kapitel 13 seinen Jüngern die Füße wäscht. Wir hatten vor kurzem oder vor längerem eine Themenreihe zum Johannesevangelium. Und da durften wir erfahren, dass er es nicht macht, weil es irgendein Befehl ist, ja, oder weil er sich irgendeine Gegenleistung erhofft. Er tut es einfach aus einer Liebe, aus einer dienten und selbstlosen Haltung heraus und sagt dann im Vers 15, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir sollen jetzt nicht allen die Füße waschen, aber wir sollen eine solche dienende Gesinnung in allem und zu allen haben. Und zu dieser Gesinnung finden wir auch im Philipperbrief etwas geschrieben. Und ich werde nur einen Teil davon hier an die Wand bringen, weil ich im ersten Kapitel sind ein paar mehr Verse. Hört einfach zu, der wichtige Teil, den werfe ich ran. Und zwar beginne ich in Vers 1, Philippe Kapitel 2, Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Genau das soll unsere Gesinnung sein. Das soll unser Vorbild sein. Und ja, das ist absolut unnatürlich und absolut nicht machbar für uns Menschen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns in seiner Gnade dazu befähigt. Und zwar jeden von uns. Ich hoffe, soweit konntet ihr mir folgen. Und was ich herausstellen wollte, ist, es geht uns alle etwas an, wenn wir nun den Dienst und den Charakter eines Dieners betrachten. Und ich lese einfach nochmal den Text vom 1. Timotheus. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht viel im Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Mein erster Punkt dazu soll das Amt des Dienens heißen. Ebenso in unserem Text nimmt da ziemlich stark Bezug auf das vorangegangene Thema, nämlich den Dienst der Ältesten. Deutlich wird dadurch, dass es sich hier tatsächlich um eine besondere Stellung innerhalb der Gemeinde handelt. Wobei man natürlich das Amt nicht überbetonen sollte, da wir sonst in der Gefahr stehen würden zu sagen, okay, in der Gemeinde gibt es die, die leiten, dann die, die dienen und die anderen. Und ich hoffe, ich habe vorhin deutlich gemacht, dass es eben nicht so ist und wir alle zum Dienen berufen sind. Und es gibt wirklich so vieles, was in einer Gemeinde zu tun ist. Und ich gebe mal eine wirklich unvollständige Übersicht. Kinder unterrichten, Krankenbesuche, Klos säubern, Begrüßungsdienst, Technikdienst. Das muss ich sagen, sonst drehen die mir gleich den Saft ab. Fahrdienst, Evangelisation, Fürbitte, Arbeiten am Haus, Finanzen, Verwaltung und. Man kann diese Liste unheimlich viel länger gestalten. Und es gibt so viele Aufgaben und so viel zu tun. Erstaunlich ist dann irgendwie, wenn wir uns das Amt des Diakons anschauen, dass es im Großen und Ganzen insgesamt 2 Stellen im Neuen Testament gibt, die dieses Amt erwähnen. Einerseits in Philipper 1, Vers 1, wobei das nur eine Grußformel ist, wo die Aufseher und Diakone gegrüßt werden. Und unser Text, wo wir bei den Ältesten deutlich mehr Stellen finden, die uns ihre konkreten Aufgaben vor Augen führen, sagt uns die Bibel fast nichts über die Aufgaben von Diakonen. Also könnten wir sagen, alles ist ihr Aufgabengebiet. Aber um vielleicht eine kleine Vorstellung davon zu bekommen, womit sich Diakone so beschäftigen können, schauen wir uns einmal die Apostelgeschichte 6 an. Und diese Stelle wird im Allgemeinen als die Einsetzung dieses Amtes gesehen. Ich lese es einfach vor. Die Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Da kommt übrigens Diakonos vor oder Diakonoi. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männer aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochoros und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrten sich sehr in Jerusalem. Und eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Aus diesem Text, aus diesem Beispiel können wir tatsächlich einiges über dieses Amt lernen. Zum einen ist es irgendwie ein strukturbedingter Dienst. Wir haben ja eine Gemeinde, die wächst und groß ist an der Anzahl. Ich habe mal was gelesen von 20.000 Gliedern, wobei wir aber mindestens davon ausgehen müssen, dass sie definitiv größer ist als unsere. Und es ist klar, dass dadurch mehr Aufgaben entstehen oder zumindest die vorhandenen Aufgaben an Umfang zunehmen. Und da ist es irgendwie für mich eine logische Konsequenz, dass man Stellen besetzt, wo ein reibungsloses Funktionieren gewährleistet wird. Dass man eben nichts aus dem Blick verliert. Und das könnte sonst passieren, gerade wenn es Ausmaße erreicht, die nicht wirklich überschaubar sind. Ein Aspekt, der damit einhergeht, ist, dass Diakone Helfer der Ältesten sind. Hier wird beschrieben, dass die Apostel die Gemeinde zusammenriefen, weil sie diese Aufgabe selbst nicht wahrnehmen konnten, ohne dass der Dienst im Wort und das Gebet in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Also so ein gewisser Zeitaspekt. Die Diakone, wenn ich sie hier so nennen darf, übernahmen da praktische Tätigkeiten, um den Aposteln den Rücken freizuhalten, dass diese lehren konnten. Bedeutet aber natürlich nicht, dass die Apostel nicht dienten. Das will ich hier nochmal betonen. Da ist übrigens auch der augenscheinlichste Unterschied zwischen Ältesten und Diakonen offenbar. Älteste haben bevorzugt, den Dienst zu leiten und zu lehren, und die Diakone den Dienst, die Lehre in Taten umzusetzen, in jeglicher Form. Wo wir auch schon beim nächsten Punkt wären, nämlich die Art der Dienste, die von Diakonen ausgeübt werden. In unserem Beispiel ist eher von einem praktischen Dienst beschrieben. Es geht um die Verteilung von Gütern, um Hilfestellung. Und wenn wir die obige Liste der Aufgaben in der Gemeinde einfach nochmal durchgehen, sind davon sehr, sehr viele einfach praktischer Art. Und da wir aber ja keine genaue Stellenbeschreibung haben, können wir durchaus auch lehrende Tätigkeiten dazu zählen. Gerade die zwei Männer aus den sieben treten hervor, nämlich Stephanus und Philippus. Stephanus wird im Laufe der Apostelgeschichte als ein vollmächtiger Lehrer beschrieben und Philippus war als Evangelist unterwegs. Und auch wir können ja mit manchem milden Wort oder Wort des Trostes dienen. Ein weiterer Punkt ist Verantwortung. Wenn wir ein Amt einsetzen, also eine Stelle bilden, wo ein Diakon wirksam wird, dann ist das vor allem eine Frage der Verantwortlichkeit. Das heißt, dass ein bestimmter Aufgabenbereich der Verantwortung und der Beobachtung obliegt und auch ein Ansprechpartner existiert. Es bedeutet nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, dass diese Aufgabe nur und ausschließlich vom Diakon ausgeführt wird. Das würde dem widersprechen, dass alle eine Gesinnung des Dienens haben sollen. Aber der Diakon, der verwaltet, der organisiert, legt natürlich auch selbst Hand an und dient. Verantwortet aber vor allem, dass nichts und niemand übersehen wird und es gut gemacht wird. Das ist in dem Sinne Verantwortung tragen. Ihr merkt vielleicht so anhand meiner Ausführungen, dass das Amt des Diakons irgendwie nicht so richtig konkret abgesteckt ist. Interessant ist es vor allem, wie man das jetzt nun als Gemeinde handhabt. Was ich beim Studieren zu dieser Thematik einfach mehr und mehr erkannt habe, ist, dass ein Diakon kein zwingend notwendiger Dienst ist, aber ein äußerst hilfreicher. Und ich bin so dankbar für unsere Diakonenämter und die Menschen, die es ausfüllen, um das ja auch mal zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte das überhaupt nicht schmälern, aber also wenn ich mir vorstelle, ich müsste diese ganzen Kontenführung und Finanzverwaltung machen, also da graut's mich irgendwie, nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich bin so dankbar auch für jeden Einzelnen, der einen Dienst ausübt, der in die Stellenbeschreibung eines Diakons passen würde, aber diesen Titel einfach nicht trägt. Ja? Und das sollte ja auch nicht unser Ziel sein, so einem Titel nachzujagen, sondern es geht darum, die Dienste und Aufgaben in der Gemeinde wahrzunehmen und zu versehen. John MacArthur, den hatten wir vorhin ja auch schon mal gehört, das ist ein bekannter amerikanischer Pastor und in einer ungelogen riesigen Gemeinde. Und er hat einmal erzählt, in den Anfangsjahren der Gemeinde wurde ein Zeitungsartikel zu ihrer Kirche verfasst. Das war eine ziemlich schnell wachsende Gemeinde und zog deshalb das mediale Interesse auf sich. Und nach den Gesprächen mit den Journalisten, und die haben auch ein bisschen am Gemeindeleben teilgenommen, dann sagt MacArthur, war er wirklich überrascht, als er den Artikel las und da auf einen Satz stieß. Und da stand, diese Gemeinde hat 900 Diakone. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Gemeinde 900 Ämter eingesetzt hat, sondern dass jedes Gemeindeglied wie ein Diakon gearbeitet hat und gedient hat. Und dass sie einfach eine Gesinnung des Dienens hatten. Und das bringt es doch irgendwie gut zum Ausdruck. Wir sollen nicht alle den Titel Diakon tragen, aber wir sollen alle ein Diakon-Diener sein. Wo wir gerade beim Stichwort alle sind. Und zwar werden in unserem Text heute auch konkret Frauen benannt. Und zwar nicht nur im Zusammenhang, dass Mann dem Haus, also Frau und Kindern, gut vorsteht. In den Auslegungen gibt es dazu verschiedene Sichtweisen, die ich gefunden habe. Und ich möchte nicht alles genau aufführen, aber ich persönlich verstehe diese Stelle so und ich versuche es auch zu belegen. Also, meines Erachtens steht nichts dagegen, dass Frauen ein Diakonenamt bekleiden. Warum? Zum einen steht im Urtext nicht ihre Frauen, was wir in manchen Übersetzungen finden, oder auch Ehefrauen. Es wird einfach das Wort für Frauen, nämlich Gynaikas, verwendet. Es steht jetzt zwar auch nicht Diakonin da, aber dazu muss man sagen, für Diakonos gibt es auch keine weibliche Form. Festzuhalten ist definitiv, es steht dort nur die Frauen. Was auch dafür sprechen würde, ist der Aufzählungscharakter. Wir haben oben genannt den Dienst der Ältesten mit den Voraussetzungen dafür. Dann kommt ebenso der Dienst der Diakone und dann ebenso die Frauen. Und das wird alles mit dem gleichen Wort eingeleitet. Es scheint so, als würde Paulus einfach verschiedene Ämter aufzeigen, die es in der Gemeinde gibt. Und für mich persönlich wäre es auch irgendwie seltsam, wenn nur die Frauen der Diakone gewisse Charakteristika mitbringen müssten und die der Ältesten, nun ja, da steht halt einfach nichts. Im Übrigen, auch die Qualifikationen, die die Frauen auszeichnen, die sind sehr ähnlich denen, die auch die männlichen Diakone haben sollen. Das werden wir uns aber gleich auch nochmal genauer anschauen. Ich bin da noch nicht zur Weisheit letzten Schluss gekommen. Aber Stand jetzt, für mich, ist es nicht ausgeschlossen, dass Frauen ein Diakonenamt innehaben. Wenn eine Gemeinde jedoch nur Frauen als Diakone hätte, würde ich schon stutzig werden, aber eher am Gegenüber, also dem Mann. Wir haben im Laufe des Timotheusbriefs natürlich auch schon gehört, dass Frauen gern, jetzt auch ohne jeglichen Vorwurf, die Lücken füllen, die von nicht verantwortungsbewussten Männern hinterlassen werden. Und deshalb sollen da auch jetzt konkret die Männer angesprochen sein und sich herausgefordert fühlen. Frauen als Diakone. Und natürlich mit dem Einschub, nur wenn dieser Dienst in Übereinstimmung mit der Lehre geschieht. Wir erinnern uns an die Predigt von vor 3 Wochen, wo es um die Rolle von Mann und Frau ging. Aufgrund dessen finden wir wahrscheinlich zu Anfang dieses Textes zu den Ältesten eben keinen Einschub, ebenso die Frauen, da das ja mit dem allgemeinen öffentlichen Lehrtätigkeit und der Verkündigung von Ältesten nicht übereinkommen würde. Und es gibt so viele Dienste, die von Frauen verantwortungsvoll in ihren Aufgabenbereichen übernommen werden. Wir nennen sie vielleicht nicht Diakon, aber eigentlich haben sie diese Position inne. Und wenn wir unsere Gemeinde als ein Leib sehen, dann ist es auch richtig so. Wir alle sind Glieder, alle sollen dienen. Keiner ist da ausgenommen. Paulus schreibt ja auch nicht, dass Frauen gar nichts tun dürfen. Nur eben gewisse Ämter und Dienste sind nach Gottes Ordnung Männern vorbehalten. Und jetzt würde ich gerne mit den formalen Dingen abschließen und den schon so oft genannten Charakter eines Dieners betrachten. Ich muss gestehen, dass ich in der Vorbereitung dieser Predigt ganz kurz darüber nachgedacht habe, ob ich nicht einfach die Predigt von der letzten Woche nehme, das Wort Älteste mit Diener austausche und sie einfach vorlese. Zum Glück hat es bisher ja noch keinem aufgefallen irgendwie. Aber tatsächlich kommen wir jetzt zu einem Punkt, der sehr ähnlich dem von letzter Woche ist. Wir können wieder 3 Kreise ziehen und es ist wirklich schwer, in der PowerPoint Kreise zu ziehen. Für das eigene Leben, für das Leben in der Familie und für das Leben in der Gemeinde. Beziehungsweise eben die Verantwortung, die damit einhergeht. Ich lese nochmal die Verse 8 und 11. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht viel im Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener sollen also ehrbar sein. Das heißt, sie sollen ernsthaft sein, respektiert sein, ja, angesehen sein. Sie sollen ja für das angesehen sein, für was sie sind und nicht was sie haben oder was sie gut können, sondern so, wie sie eben sind. Es geht da um die Beschaffenheit ihres Charakters. Und Paulus führt auch gleich aus, was er zu einem ehrbaren Charakter dazugehörig fühlt oder beziehungsweise was überhaupt nicht dazugehört. Zum Beispiel, er darf nicht doppelzüngig sein. Und irgendwie kann man sich das ganz gut vorstellen. Diakone haben viel Kontakt mit Menschen. Sehen wir gerade die Hilfeleistung von Apostelgeschichte 6 an, werden da Diakone aus- und eingegangen sein in den Häusern, werden viel gehört und gesehen haben. Es werden ihnen auch viele Dinge anvertraut werden, ihnen wird das Herz ausgeschüttet werden. Und für mich ist es irgendwie nachvollziehbar, dass ich da niemanden haben will, der da mit zwei Zungen spricht. Zum einen niemanden, der zu Klatsch und Tratsch neigt und alles breittritt in der Gemeinde oder sogar außerhalb. Andererseits niemanden, der zu Person A sagt, nein, das ist doch alles schon ganz gut. Und zu Person B, also bei Person A, boah, da liegt ganz schön viel im Argen. Und ein Diener darf natürlich auch nicht verleumderisch sein. Das heißt, Behauptungen über jemanden aufstellen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Nein, er muss die Wahrheit reden und sich auch nicht von Menschenfurcht beherrschen lassen. Beherrschen lassen sollte er sich auch nicht vom Wein. Und damit ist jetzt nicht jeglicher Weingenuss gemeint oder der Genuss von sonstigen alkoholhaltigen Getränken. Wir finden hier kein allgemeingültiges Abstinenzgebot. Aber er soll uns eben nicht beherrschen. Und klar, niemand soll uns beherrschen. Aber wenn mein Sinn und meine Gedanken immer dem Genuss nachgehen, sind sie für manch anderes ja überhaupt nicht zu gebrauchen. Wir sollen in irgendeiner Art und Weise ja auch weise agieren. Und das ist deutlich schwerer, wenn wir unsere Gedanken vernebeln. Wir werden unzurechnungsfähig. Und dann können wir gewisse Dinge oder Sachverhalte nicht mehr nüchtern betrachten. Und nüchtern bedeutet auch, dass ich etwas klar sehe und eben nicht verschwommen, sei es durch irgendwelche Mittelchen oder auch durch Gefühle und Emotionen. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Emotionen mehr haben dürfen oder keinen Spaß mehr machen können, aber es soll nicht über uns herrschen und unsere Wahrnehmung und unsere Entscheidung beeinflussen, dass wir zum Beispiel zu beeinträchtigenden Übertreibungen neigen oder überstürztem Handeln. Und ein Diener sollte nicht schändlichen Gewinn nachgehen. Das Naheliegendste ist, dass Diener nicht zu ihrem eigenen Vorteil wirtschaften. Klar dürfen sie das, wenn sie von Beruf aus Kaufmann sind. Aber in der Gemeinde sind ihnen vielleicht Güter anvertraut, Gelder, die sie zu verwalten und zu verteilen haben. Und Judas Iskariot war wohl nicht der Einzige, der von Geld und Reichtum versucht werden wird. Und natürlich kann man auch nach Ehre und Macht gieren. Verlockend scheint ja irgendwie solch eine herausgestellte Position zu sein. Man hat eine besondere Stellung, man hat Verantwortung und man hat was zu sagen. Die Brust schwillt stolz an. Und ihr merkt vielleicht, dass das ganz paradox klingt. Wie soll denn so jemand ein wahrer und selbstloser Diener sein? Ein Punkt, den wir auch darin eingebettet finden, ist treu in allem, der aber viel mehr umfasst. Natürlich schließt das mit ein, dass wir nicht dem erliegen, in die Kasse zu greifen, aber es beinhaltet auch, dass wir verantwortungsvoll mit unseren Aufgaben umgehen, dass wir verlässlich sind und nicht nach Lust und Laune und Gutdünken dienen. Das hat etwas mit Ernsthaftigkeit zu tun. Wie ernst nehmen wir unsere Aufgabe? Wie ernst nehmen wir unseren Auftrag zu dienen? So soll aber ein Diener sein, selbstbeherrscht. Er hat seine Zunge im Griff, er hat seine Begierden im Griff, er hat sein Urteilsvermögen im Griff und er tut nicht den Griff in die Kasse. Selbstbeherrscht trifft es da aber vielleicht nicht ganz, denn wer kann schon von sich behaupten, das alles zu können? Ich nicht. Vielleicht sollte man eher sagen, Christus beherrscht. Denn das, was hier aufgezählt wird, sind Beispiele, und das schließt definitiv nicht alles ein, für einen Charakter, der Jesus ähnlich ist. Was wir hier sehen dürfen, ist keinerlei Begabung, sondern einfach ein Abbild von Christus. Es drückt Heiligung aus. Es beschreibt die Charakterzüge eines Menschen, der Jesus nachfolgt und sich von ihm verändern lässt. Und wenn Paulus sagt, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren, heißt es, sie müssen die Wahrheit nicht nur kennen, sondern eben auch ausleben. Das Evangelium soll nicht nur etwas sein, von dem sie gehört haben, sondern es muss erkennbar sein in ihrem Leben und in ihrem Tun. Und sie zu lehren, das ist ja die Aufgabe der Ältesten, wie wir letzte Woche gehört haben. Ich habe da eine Stelle in Epheser 4, Vers 11 bis 13 gefunden und da steht, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das ist das Ziel. Die Einheit des Glaubens und die Erkenntnis Jesu. Dass wir zur vollen Reife geführt werden. Und das ist auch die Hauptqualifikation eines Diakons. Nicht irgendeine besondere Fertigkeit, nicht eine besondere Begabung. Die Gesinnung zum Dienen muss in ihm groß sein. Jesus muss in ihm groß sein. Natürlich sollen Diakonenämter trotzdem weise vergeben werden. Ein Satz, der uns vielleicht dabei helfen kann, ist nicht nach Begabung, jedoch mit Begabung. Das heißt, jemand kommt nicht in erster Linie nach seiner Begabung in Betracht, einen Dienst verantwortlich zu verwalten. Wir haben die Gesinnung des Dienstes und den Charakter des Dienstes ja schon besprochen. Aber bringt, wenn notwendig, eine gewisse Begabung für den Dienst mit. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Nullen und Einsen nicht auseinanderhalten kann, aber die dienendste Haltung zutage legt, ist die Aufgabe des Finanzverwalters wahrscheinlich nicht die richtige für ihn. Und das ist nicht weiter schlimm. Es gibt ja so viel zu dienen in so unterschiedlichen Bereichen. Und es gibt für alle was zu tun. Vielleicht nicht das, was wir gerade begehren, aber das sollte ja auch nicht unser Antrieb zum Dienen sein. Wo wir gerade bei Begehren sind. In der Regel erwählt sich ein Diakon nicht selbst. In der Apostelgeschichte haben wir gelesen, dass die Jünger sich untereinander umgesehen haben und aus ihren Reihen dann Diakone erwählt haben. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Diejenigen, die für den Dienst vorgesehen waren, mussten sich also bewähren. Das heißt, ein dienender Charakter muss sich bewähren. Auch Paulus schreibt, auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Und damit ist nicht irgendeine Prüfung gemeint, auf die man lernt und dann ablegt. Nein, es geht um das Leben im Allgemeinen. Die Kriterien sind der Charakter und in Apostelgeschichte wird geschrieben, das Zeugnis, die Weisheit und die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Im Übrigen fasst es das ganz gut zusammen, was wir oben mit nüchtern, nicht doppelzüngig und so weiter benannt haben. Und diejenigen, die verantwortlich der Gemeinde dienen sollen, müssen sich bewähren in unseren 3 Kreisen, im eigenen Leben, in der Familie, denn sie sollen ja laut Vers 12 wie die Ältesten ihrem Haus gut vorstehen und in der Gemeinde. Sie müssen in allen ihren Lebensbereichen erkennen lassen, dass Jesus in ihnen wirkt. Man kennt ja vielleicht auch das Beispiel von den 2 Gesichtern. In der Gemeinde das frömmste Lämpchen und zu Hause der gnadenlose Tyrann. Und Bewährung ist auch was Andauerndes. Und erst wenn eine dienende Gesinnung in allen Bereichen erkennbar ist, dann kann man demjenigen die Verantwortlichkeit für eine höhere, eine umfassendere Aufgabe in der Gemeinde geben. In Lukas 16, Vers 10 lesen wir eine Wahrheit. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn du dienst in Aufgaben, in Kleinigkeiten, die kein Mensch bemerkt, die auch keiner honoriert, also belohnt, und das treu tust, dann wirst du in Wichtigerem nicht weniger treu sein. Und das soll uns auch selbst zur Prüfung dienen. Bin ich bereit zu dienen, wenn es keiner sieht, oder will ich, dass mir auf die Schulter geklopft wird? Ein Dienst, der meines Erachtens da sehr so hervorgehoben werden sollte, ist das Fürbittgebet. Es ist kein Diakonamt. Aber wie dankbar können wir sein, dass Geschwister in ihrem Kämmerlein, wo es nie irgendjemand mitbekommen wird, für die Gemeinde, für die Verkündigung, für alle Dienste der Gemeinde und auch deren Diener im Gebet einstehen. Ja, auch Kranke vor dem Herrn bringen, ohne von irgendeinem Menschen Lohn dafür zu erwarten. Aber es gibt ihn, den Lohn des Dienens. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Wenn man es genau betrachtet, ist ja eigentlich die Berufung zum Diakon schon eine Art Lohn. Das sollte nämlich eigentlich einschließen, dass man als untadelig und ehrbar ausgewiesen wird und somit auch im Ansehen der Gemeinde eine schöne Stufe hat. Es ist einfach ein Zeugnis dafür, dass Heiligung in unserem Leben erkennbar ist. Und wie auch im 1. Timotheus 3, Vers 1, wo der Aufseherdienst als ein schönes Werk beschrieben wird, wird hier mit demselben Wort die schöne Stufe beschrieben. Und Carlos bedeutet nicht unbedingt schön im Sinne von angenehm, leicht und erquickend. Man sollte vielleicht eher mit gut und nützlich übersetzen. Denn es ist einfach ein verantwortungsvoller, aber ein guter Dienst in Gottes Gemeinde. Wir dienen dadurch ja nicht nur den Menschen und unserem Nächsten, sondern vor allem Gott. Und dieser wird es auch sein, der uns dafür entlohnt. Das sind dann diese himmlischen Schätze, die wir sammeln. Nicht nur als Diakon, wenn wir dienen, sondern wenn wir einfach dem Vorbild nacheifern, wie Jesus in Johannes 13 sagt, und damit Gott die Ehre geben. In Jakobus 4, Vers 10 steht, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Diejenigen, die in aller Demut dienen, werden von Gott erhöht werden. Der andere Lohn ist Freimütigkeit. Parisia bedeutet ursprünglich ohne Furcht reden. Und auch da finden wir ja in der Apostelgeschichte ein gutes Beispiel. Denn die in Kapitel 6, Vers 5 genannten Philippus und Stephanus waren ja als Evangelist und als Lehrer dann tätig. Und sie legten freimütig, ohne Zwang und ohne Furcht für Christus Zeugnis ab. Sie lehrten und beteten vollmächtig. Das galt auf jeden Fall für Stephanus bei seiner gewaltigen Predigt vor seinem Märtyrertod. Könnt ihr gern mal nachlesen. Und diese Freimütigkeit, ja, ohne Furcht zu sprechen, ist ein Lohn, der uns geschenkt wird, weil wir durch die Schule des demütigen Dienens gehen. Es ist sozusagen unser Zeugnis. Jesus befähigt uns dazu und er ermutigt uns auch immer wieder. Natürlich gibt es Zeitpunkte, wo wir nicht mehr können, wo uns alles irgendwie sinnlos erscheint und wo wir vielleicht auch einfach Dienst nach Pflicht statt aus unserem Herzen tun, wenn wir überhaupt noch was tun und nicht gleich alles hinschmeißen wollen. Aber Jesus hilft uns auch da auf und schafft in uns, was ihm wohlgefällig ist, nach Hebräer 13. Und wenn wir das immer mehr und mehr erfahren dürfen, dann bekommen wir diese Freimütigkeit oder auch Freude. Dann wissen wir uns getragen und können aus vollstem Herzen Zeugnis abgeben und demütig dienen. Und das zu seiner Ehre. Wir kommen jetzt zum Schluss. Wir haben heute ziemlich viel über das Dienen gehört und ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, als hätte ich hier ein kleines Rekrutierungsprogramm laufen und suche jetzt ganz viele, die was tun. Ob in Verantwortlichkeit eines Diakons oder als Diener für den Herrn. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, auch zum Dienen berufen sind. Und die Frage, die wir uns tatsächlich stellen sollten, ist nicht, ob ich dienen soll, sondern wo ich dienen kann. Wo gibt es vielleicht Bereiche, wo ich einen Mangel in der Gemeinde empfinde oder wo ich mich einbringen kann? Betet darüber und redet auch miteinander, vor allem auch mit den Ältesten. Oft ist man blind und sieht einfach nicht, wo Hand angelegt werden kann und muss. Oder wo könnte ich persönlich aufmerksamer mit meinen Glaubensgeschwistern umgehen, indem ich sie begrüße, nachfrage oder Gebetsanliegen sammle, wo ich ein Wort der Milde geben kann, ein Wort des Trostes. Andererseits sollten wir uns auch ehrlicherweise fragen, warum diene ich nicht so, wie ich dienen könnte? Warum tue ich Dienste nicht aus meinem Herzen heraus, sondern weil sie halt jemand tun muss, weil ich genötigt werde? Warum kann ich keine Freude im Dienen haben? Warum fällt es mir so schwer, meinem Nächsten zu dienen, ohne etwas zu erwarten? Vielleicht auch, was muss ich konkret zu Jesus bringen und ihn um Veränderung bitten, dass ich eine demütige und selbstlose Gesinnung bekommen kann, dass mein Charakter immer mehr und mehr dem von Jesus ähnlicher wird und ich in seiner Heiligung vorankommen darf und ich Jesu Vorbild nacheifern kann, ihm, den größten Diener von allen, der für uns ja sein Leben gab, dass wir leben können. Lasst uns einfach dafür beten, dass uns Jesus eine solch demütige Gesinnung des Dienens schenkt. Und Jesus, versprochen, wird es tun und uns segnen und uns zum Segen auch für andere werden lassen. Amen.